Ja, also ich dachte so, als es hieß, ich werde predigen, dachte ich, da wird bestimmt die Mehrheit Männer sein an dem Tag und deswegen werde ich einfach so ein Thema aussuchen, wo speziell auch, vielleicht für Männer geeignet ist, aber der Markus hat es gesagt, sehr wohl auch eine Frau kann das für sich persönlich in Anspruch nehmen. Es geht also um dieses Thema, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es geht um David, es geht um eine Zeit, die liegt lange, lange, lange zurück, circa 3000 Jahre zurück, also ziemlich lange her. Da wurde eine Königsdynastie gegründet, eine Herrschaftsfolge. Und der Hirtejunge David wurde deren König. Jerusalem war zur Hauptstadt erkoren, zur heiligen Stadt, und Jerusalem ist es auch bis heute in den Augen vieler Israelis, aber auch vieler Christen, die heilige Stadt. Und ebenso, bis zum heutigen Tag sitzt Christus auf dem Thron Davids. Ich glaube, ihr Lieben, es gibt nichts, was diesem Mann, dem David, mehr Ehre bringt als diese Aussage. Christus sitzt auf seinem Thron. David war kein perfekter Mensch, er hatte auch seine Fehler, aber trotzdem blieb es dabei, Christus sitzt auf dem Thron Davids und eine Umbenennung kam nie in Frage. Also unser Herr Jesus Christus, der Herr aller Herren, der Herrscher des Universums, der Erlöser, er sitzt auf dem Thron Davids. Nachzulesen Lukas 1, Vers 32. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt stellt sich unweigerlich die Frage, wie kommt es dazu? Warum war das so? Und was hat dazu beigetragen, dass David so ein Mann war? Ja, damit wollen wir uns heute befassen und deswegen fangen wir gleich vorne an. David hatte einen Vorgänger, das war der König Saul. Saul war nach meiner Einschätzung der bessere Mann. Vielleicht in der einen oder in der anderen Hinsicht sogar der auffälligere Mann. Man weiß es aus der Schrift, dass Saul einen Kopf größer war als alle anderen, also richtig auffällig. Ich stelle mir vor, ein rüstiger, kräftiger, stämmiger Mensch. So war Saul. Ihr Lieben, sind wir mal ehrlich, Saul hat sich auch nicht so krasse Fehler erlaubt wie David. Ihr wisst, wovon ich rede. Aber Saul wurde verworfen. Wieso das denn? Naja, lasst uns das einfach einmal gemeinsam anhand der Bibel, dem Wort Gottes, herausfinden. Ich werde heute immer wieder mal längere Texte lesen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich dachte, wir sind ja hier in einer christlichen Gemeinde und geeignet auch zu einem Gottesdienst passend, schickt es sich, Bibel zu lesen, Wort Gottes. Vielleicht hast du ja auch diese Woche wenig Bibel gelesen, vielleicht hattest du dir vorgenommen, das zu tun, aber das eine und das andere kam dazwischen, wurde es gehindert. Holen wir jetzt nach, liebes Herz. Machen wir es einfach gemeinsam. Dann sind wir im Soll in dieser Woche. Also, 1. Samuel 13 wurde schon gelesen, auch von Markus. Da lesen wir, wie der Prophet Samuel zu Saul spricht: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Was lesen wir hier? Gott hatte vor, das Königtum des Sauls auf ewig zu bestätigen. Aber dann lesen wir weiter in Vers 14. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben und jetzt kommst, das worum es geht. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Ein Mann nach dem Herzen Gottes hat sich der Herr ausgesucht. Nachdem Saul diese niederschmetternde Nachricht erhielt, kurze Zeit später wurde der neue König gesalbt, in aller Heimlichkeit natürlich, weil es war ja nicht ungefährlich. Saul war ja immer noch König und somit war das halt schon riskant, was hier gemacht wurde. Und wir lesen dann weiter in 1. Samuel 16 Folgendes, wie David gesalbt wurde. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausgesehen. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und er begab sich nach Bethlehem. Vers 5 geht es weiter. Er sprach, ja Frieden, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Samuel sah hier in diesem Eliab den Saul, weil Saul hatte einen hohen Wuchs. Und Gott musste ihm sagen, der Herr musste ihm sagen, er hat ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, heißt es weiter, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Was für eine Geschichte, was für eine berührende Geschichte. Gott hat jemand auserwählt. Es ging hier um Leitung, es ging hier um eine Persönlichkeit, die das Volk Gottes leiten sollte. Es ging um einen Menschen, der König sein soll. Wir Menschen würden jemanden suchen, der natürlich begabt ist, der was vorweisen kann, der einfach eine gute Position hat. Man würde sagen, guck mal, der ist dort und dort in der und der Firma, in dem Betrieb, er hat viel Verantwortung, da läuft was, da geht was ab. Darauf achten wir Menschen und es ist menschlich gesehen auch gar nicht falsch, das ist schon alles okay. Aber Gott schaut auf etwas anders. Gott sucht nach jemandem, dessen Herz ihm gefällt. Warum? Naja, weil Begabung kann Gott jederzeit schenken. Mit einem Fingerklick kann Gott Begabung schenken. Also wenn du eine Karrieresänger vor dir hast und du kannst nicht singen, dann ist es möglich, dass Gott dir diese Gabe schenkt, mit einem Fingerklick. Ich würde sagen, vorher müsste man schon prüfen, ob es Gott war, der dir das gesagt hat, weil manche Leute haben sich ja schon getäuscht und haben gemeint, sie können es und waren es dann doch nicht, war nicht von Gott. Aber trotzdem, ich möchte behaupten, es ist möglich, dass Gott Begabung schenkt, jederzeit. Aber Charakter, ihr Lieben, Charakter ist etwas, wo es sehr darauf ankommt, ob wir mitmachen oder nicht. Also du brauchst nicht beten, Herr, schenk mir Charakter. Das kannst du schon machen, aber wenn du so betest, dann wird Gott das Gebet schon erhören, aber er wird dich durch manche Trübsal, durch manche Bedrängnis führen, wo du an Charakter lernen darfst und wo dein Charakter sich bilden darf. Und bei diesem ganzen Prozess der Charakterbildung, ihr Lieben, da bleiben wir immer der Kapitän. Wir treffen immer neu unsere Entscheidungen. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir nicht frei. Dann wären wir nicht Gottes gegenüber. Dann wären wir Wortgeschöpfe, die aufs Wort hören. Aber wir Menschen sind keine Wortgeschöpfe. Gott hat uns gemacht als sein Gegenüber. Wir leben in einer Partnerschaft mit Gott und Gott möchte uns nie zu etwas zwingen. Er ist immer auf unsere Einwilligung angewiesen. Deswegen schaut Gott nicht in erster Linie darauf, wer begabt ist, sondern er guckt, wessen Herz nach ihm ausgerichtet ist. Und David war so jemand, dessen Herz auf Gott ausgerichtet war. David hatte eine ganz besondere und gleichzeitig herausragende Eigenschaft. David war ein Mann von ganz, ganz großer Treue. Und das war etwas, was dem Herzen Gottes entsprach, und das wird in der Bibel ganz schön beschrieben. Wir lesen eben, König Saul wird also von Gott verworfen. Er soll nicht mehr König über Israel sein. Er hatte das Gebot Gottes zweimal übertreten. In meinen Augen waren es beide Male minderschwere Fälle. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Also ich möchte jetzt nicht als Anwalt auftreten für den Saul. Aber einmal hat er nicht direkt alle umgebracht, so wie Gott es gesagt hatte. Ein bisschen inkonsequent in dem. Bei einer solchen Sache kann man auch verständlich sein, glaube ich. Keiner von uns würde gerne Leute umbringen. Ja? Das tue ich auch nicht. Da tue ich mich wahnsinnig schwer. Ein absolutes No-Go. Aber das wurde von Saul erwartet. Und man könnte sagen, ja, nee, ein zweites Mal, da hat er ein Opfer gebracht, was nur dem Priester zustand. Das heißt, er hatte in ein fremdes Amt gegriffen. Es war eine Amtsanmaßung. Man könnte sagen, zweimal minderschwere Fälle. Sauls Verfehlung hatten ein ganz besonderes Kennzeichen. Saul offenbarte in dem, was er tat, dass er eine immense Menschenfurcht hatte. Das Wichtigste für Saul war, vor den Leuten gut dazustehen. Was sagen die Leute, wenn ich das oder jenes mache? Und es soll ja niemand von mir weglaufen. Er tat Dinge, um den Leuten zu gefallen. Und in erster Linie ging es sich nicht darum, Gott zu gefallen. Er wollte den Menschen recht machen. Und das entspricht nicht der Vorstellung Gottes, das entspricht nicht dem Herzen Gottes. Und Saul wurde verworfen. So kommt der Prophet zu Isai, dem Vater von David, ein heimliches Treffen fand statt. einer seiner Söhne soll zum König gesalbt werden. Und bei dem ganzen Szenarium standen die Chancen für David ganz schlecht, weil er wurde nicht mal eingeladen zu dieser Veranstaltung. Es war so abwegig, dass Gott ihn erwählt haben sollte, dass er nicht mal dabei war. David kam nicht in Frage, aber Gott sah sein treues Herz draußen auf der Weide bei den wenigen Schafen. Das war wirklich keine große Aufgabe, keine große Berufung. Immer wieder wird erwähnt in der Bibel, dass es nur wenige Schafe waren, die er hütete. Gott aber sah Davids Treue beim Hüten der wenigen Schafen und wird wohl gedacht haben, so einen Hirten brauche ich für mein Volk. So einen Hirten, der mit so viel Liebe und mit so einer Hingabe und mit so einer Leidenschaft um die paar Schafe sich kümmert. Das ist genau das, was dieses mein Volk braucht. Der wird Sauls nachfolgen. Und wie schön klingt es dann hier im Text, und Samuel salbte David inmitten seiner Brüder. Und ich frage mich, wie wird das wohl angekommen gewesen sein bei seinen Brüdern? Der nicht mal zur Party eingeladen wurde, der wird jetzt vor ihren Augen gesalbt. Das ist der, den Gott wollte. Und jetzt ist David zum König gesalbt. Und was passierte danach? Richtig. Gar nichts. David ging zurück zu seinen Schafen als gesalbter König von Israel. Von Gottes Seite gesehen war alles schon erledigt, aber von menschlicher Seite gesehen, da war noch eines, was abgehakt werden musste. Saul sagte nicht, okay, jetzt ist halt ein neuer berufen und jetzt danke ich halt ab. Nein, das hat er nicht getan. David ging erstmal zurück zu seinen Schafen und er tat so, als ob nichts passierte. Und er dient seinem paar Schafen, er dient seinem Vater, als ob das seine einzige Berufung wäre. Er war treu. Später erzählte mal David, dass er das, was er getan hat, unter Einsatz seines Lebens gemacht hatte, dass er gegen Bären und Löwen gekämpft hatte, um die paar Schafe zu schützen. Er liebte diese paar Schafe. Er setzte sein Leben ein. Das ist das, was Gott wollte. Und da musste ich wirklich an Jesus denken, eine ganz starke Assoziation zu unserem Herrn. Er als der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gegeben hat. Das feiern wir heute auch im Abendmahl nachher. Da frage ich mich, bei so viel Treue, die David dort zeigte, da frage ich mich, wie steht es um meine Treue? Wie steht es um meine Hingabe an die Sache Gottes, an sein Reich? Mit all den Facetten. Ich frage mich, wie viel brauche ich eigentlich, bis ich eine Aufgabe hinschmeiße? Wie viel brauche ich eigentlich, bis dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr? Manchmal habe ich den Eindruck, dass in unseren Reihen die Bockmentalität maßlos überschätzt wird. Alttestamentlich gesprochen, sollten wir jegliche Bockmentalität dem Herrn opfern. Ihr Lieben, was wären wir als Gemeinde, wenn wir uns von einer Bockmentalität treiben lassen würden? Ich bin überzeugt, manch einer steht dort, wo er steht, weil er sich nicht dieser Mentalität hingegeben hat. Nicht, weil man Bock hat, sondern weil er treu war. Der Treue wegen, wie David eben. Ohne Frage, es gibt Zeiten, wo man wirklich auch Lust hat und Bock hat, auf dieses oder jenes zu tun, in der Gemeinde. Aber als Gott dir eine Aufgabe anvertraut hatte in der Gemeinde, hat er dir nie versprochen, du wirst immer Bock darauf haben. Ja, ob David immer Bock hatte bei dem, was er tat, das sage ich zu bezweifeln. Aber er war treu. Er war treu. Er hütete die Schafe seines Vaters und verteidigte sie sogar mit dem Einsatz seines Lebens. Das war David. So war er. Und da gibt es noch eine weitere Seite bei David. Sehr beeindruckend ist auch die Davids Treue zu den Menschen, unter deren Leitung ihn Gott gestellt hatte. Und hier geht es genau um Saul. Der König ist Saul. David kann sich ihm unterordnen. Er hat ein treues Herz. Es ist einfach herausragend, mit welcher Treue David dem verworfenen König Saul diente. Wir sehen hier, als Gott David auserwählte zu leiten, da wählte er jemand aus, der auch folgen konnte. Ja, so war das. Als Gott David erwählte zu leiten, wählte er jemand aus, der auch folgen konnte. Da wählte jemand aus, der nicht nur ganz viel Leiterschaftsbegabung hatte, was ja auch richtig ist. Er wählte jemand aus, der treu ist. Jemanden, dem es um die Sache Gottes geht. Jemanden, dem es um Israel geht. Jemanden, dem es um das Reich Gottes geht. Und nicht um seine Karriere und nicht darum, seine Gaben zu entwickeln. Nach einer Weile kam David als Musiker zum Königshof. Und auch hier diente er ganz treu dem König. Er tat Saul damit was Gutes. Und Saul erkannte, dass mit David etwas abging. Und die Bevölkerung erkannte das auch. Und sie fingen an zu singen. Saul schlug 1000, David aber 10.000. Und es zerfraßen Saul von innen heraus. Und Saul in seiner rasenden Eifersucht glaubte einer Lüge, einer ganz großen Lüge. Er glaubte, dass David seinen Thron wollte. Und ihr Lieben, das stimmte nicht. David wollte nie den Thron von Saul. Niemals. Vielleicht dachte David, naja, ich bin ja jung und irgendwann wird Saul abdanken. Irgendwann wird zu einem höheren Dienst berufen, also sterben. Und dann werde ich die Thronfolge antreten. Das wusste er schon mal, dass er gesalbt sei. Aber David wollte niemals Sauls Thron. Alles, was David wollte, war treu dienen, dem verworfenen König treu dienen, die Sache Israels voranzustellen. David lebte allzeit in dieser Spannung zwischen dem Wissen, er ist gesalbt zum König, und dem bestehenden König treu zu dienen. Naja, und dann ging die Geschichte weiter und es sammelten sich ein paar Leute um David und David musste fliehen vor Saul, er musste abhauen und das Ganze spitzte sich zu und Saul suchte den David überall im Lande. Und dann kommt folgende Geschichte, die mich auch sehr, sehr berührt und ich hoffe euch auch alle heute Morgen. Ich lese weiter in 1. Samuel 24. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin und David samt seinen Männern zu suchen auf dem Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden auf dem Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer David zu ihm, siehe! Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, sieh, ich will deine Feinde in deine Hand geben, dass du mit ihnen machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und dann geht es weiter ab Vers 8. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Da sah Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich soll dich töten. Aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Bärenstark ist diese Geschichte. Bei allem, was David in seinem späteren Leben grob fehlerhaft gemacht hatte, bei allem, worin David charakterlich nicht so glänzend dastand, dieses hier, was wir gerade gelesen haben, ist nach dem Herzen Gottes. David ist in der Höhle. Hier ist der Mann, der ihn jagt wie ein Hund. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass David kein Zuhause hat. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass David immer über seine Schulter gucken musste, um zu schauen, ist nicht irgendwo Saul, der ihn bedroht und der ihm Angst machte. Und wisst ihr, Davids Männer, seine Männer, denen drohte ja auch der Tod. Diese Männer sagten jetzt hier in der Höhle, hey, das ist die Gelegenheit, das ist von Gott, jetzt musst du zuschlagen. Vermutlich gab es dort ja viele Höhlen. Aber dass genau in dieser Höhle, wo David sich versteckt hatte, der König hinkam und im vorderen Bereich sich hinlegte, um zu schlafen, das war doch kein Zufall, oder? Das war doch Führung. Wie viele fromme Gründe hätte es jetzt geben können, um ihn platt zu machen? So argumentieren auch die Männer von David. Der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Vielleicht sagt man manchmal sowas, dass es vom Herrn kommt. Was für eine Riesenchance, aber David tut es nicht. Er tut es nicht, obwohl es so sehr nach Führung aussah. Was für eine Gelegenheit, es sah so sehr nach Gott aus. David sagte, nee, Gott hat Saul zum König gesetzt und solange der ist, ist er mein König. Und er ist der Gesalbte des Herrn. Ganz gleich, ob mich Gott auch gesalbt hat. Jetzt aber noch nicht. Bärenstark. Und jetzt noch eine Sache, die sehr berührend ist, fast unglaublich, etwas, was dem David zum Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. David, ihr Lieben, war nicht in der Lage zu verbittern. David hatte so ein weiches Herz, er konnte niemals jemandem lange böse sein. David war sehr, sehr treu. Saul stirbt im Kampf gegen die Philister und auch sein Sohn Jonathan, der beste Freund von David. Und wisst ihr, was David machte? David schreibt ein Lied. Und guckt euch das mal an. David schreibt ein Lied über den Mann, der ihm das Leben zur Hölle machte. Ein Lied über den Mann, der ihn gehasst hat wie die Pest. Ein Lied über den Mann, der ihm nach dem Leben trachtete. In 2. Samuel 1, 17 bis 19 und 24 bis 25. Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lehren sollte. Siehe, es steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenen. Deine Zierde, Israel, liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen, ihr Töchter Israels? Weint über Saul, der euch köstlich in Karmesin kleidete, der eure Kleider mit goldenem Schmuck verzierte. Wie sind doch die Helden gefallen, mitten im Kampf? Jonathan liegt erschlagen auf den Höhen. David setzt hier ein Denkmal um diesen gefallenen König und nennt ihn einen Helden. David beschmutzt seinen Namen nicht. David beschmutzt sein Denkmal nicht. Egal, was er falsch gemacht hat. David fand, das steht ihm nicht zu, über diesen König zu urteilen. Er trauerte und ist tief bewegt von diesem Verlust. David, der hatte die Sache Gottes im Auge. Und David wusste auch, mit Leuten umzugehen, die Gott über ihn gestellt hatten. Diese Loyalität, diese Treue, fast übermenschlich, fast nicht greifbar, was hier abgeht. Und doch will ich mich davon berühren lassen und mich fragen, wie sieht's in meinem Leben aus? Und nun zum Schluss möchte ich noch drei Verheißungen für die Treuen aus dem Wort Gottes zitieren. Es ist unglaublich, wie viel die Bibel über Treue spricht. Wenn du mich fragst, was liebt Gott am meisten, welche Tugend wird sehr, sehr stark bei Gott hervorgehoben, denn glaube ich, ist es mitunter auch die Treue. Moses war ein großer Leiter seines Volkes und sein Bruder und seine Schwester waren nicht zufrieden mit seiner Leiterschaft. Und sie stellten ihn in Frage und sie sorgten für Ärger. Und dann redete Gott zu allen und sagte Folgendes. 4. Mose 12. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus, mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Also die erste große Verheißung für Treue ist, dass wir Gott sehr intim kennenlernen dürfen. Gott freut sich über Treue, ihr Lieben. Gott vergibt auch, wenn wir untreu sind. Keine Frage. Das steht außerhalb jeglicher Frage. Keiner ist immer nur treu. Aber Gott treu zu sein, unserer Berufung treu zu sein, das ist etwas, was Gott freut, was er bei uns sucht. Das ist etwas, was einen Riesenwert hat in seinen Augen. Gott sagt, Mose ist treu in meinem ganzen Haus und mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht. Gott sehr intim kennenlernen und ihn klar zu hören, ist eine Verheißung für die Treue. Eine zweite Verheißung ist, dass es die Treuen sind, die Gott in den Dienst setzt. 1. Timotheus 1, Vers 12, da steht geschrieben, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Das kann man wirklich auch über David sagen. Die Treuen setzt Gott in den Dienst ein. Und jetzt kommt das Wunderbarste. Die Treuen will Gott auch zum Dienst befähigen. Noch so ein Wort von Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Nun, diesen Vers kann man auf zweierlei Weise verstehen. Was du von mir gehört hast, das vertraue Leuten ein, die fähig sind. Aber man kann auch verstehen, und so mag ich es zu verstehen, was du von mir gehört hast, das vertraue Menschen an. Und die werden dann fähig sein, auch andere zu lehren. Die Treuen werden fähig sein. Das heißt leider nicht im Umkehrschluss, dass die Fähigen immer treu sein werden. Jemand hat mal gesagt, Gott begabt die Berufenen, er beruft nicht die Begabten. Ich glaube, das ist wichtig. Gott begabt die Berufenen und beruft die Treuen. Er beruft die Treuen und macht sie fähig zum Dienst. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Das ist, wonach Gott sie sehnt. Das ist das, wonach Gott Ausschau hält. Auch bei dir, bei mir, liebes Herz. Bist du so ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes? Kann das Gott in dir sehen? Ich bete aufrichtig und innig, dass das immer mehr wird, auch in meinem Leben, dass es zur Wirklichkeit wird. Gott hilft uns dabei. Amen.